17. Um 19 Uhr traf sich die gesamte SOKO im Restaurant ETA Hoffmann zum Abendessen mit Bundesanwalt Dr. Nikolaus Schliem, der eigens zu diesem Zweck mit dem Zug aus Karlsruhe angereist war. Schliem trug Kurzsacko, Hemd und Jeans, die Ärmel hatte er hochgeschoben. Die blonden Haare waren zurückgekämmt, auf der Nase saß eine Lindberg-Brille mit aufgesetztem Kunststoffrahmen. Seine Unterarme waren unbehaart. Am Handgelenk prangte eine Rolex Daytona. Er war Mitte 30 und sprach ein astreines Hochdeutsch. Seine Aussprache war prononciert und geschliffen. Um seine bürgerliche Herkunft nicht allzu deutlich spüren zu lassen, gab er sich kumpelhaft und lotete aus, wer von der SOKO sich für Fußball interessierte. Er fragte nach den aktuellen Ergebnissen und bekannte sich zum Tabellenführer. In Gegenwart von Schliem interessierte sich allerdings keiner für Fußball, und dass er mit seinem iPhone nicht längst die Ergebnisse abgerufen hatte, glaubte ihm ohnehin niemand. Murat hatte keine Ahnung, woher Schliem und Möller sich kannten. Eine enge Bekanntschaft war es allerdings nicht, denn Schliem wirkte im Umgang mit Möller hölzern und formell, obwohl oder gerade weil er ohne Unterlass redete. Sie saßen in einem separaten Raum des Restaurants ganz für sich allein. Die Hauptspeisen, irisches Rinderfilet, Brandenburger Rehnüsschen und Lammrücken in Senfkruste waren eben serviert worden, was Schliems Redefluss allerdings kaum bremsen konnte. »Die Staatsanwaltschaft ist die Kavallerie der Justiz. Schneidig, aber doof. Die kennen Sie doch?« fragte er in die Runde. Es war eine rhetorische Frage. Den kannte jeder, nur lachen konnte darüber keiner mehr. »Schneidig, aber doof. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das sagt doch Leuchtenbrenner, dieser Grüne aus Bayern, vor laufenden Kameras dem Generalstaatsanwalt ins Gesicht. Keine Entschuldigung, nichts. Das waren die Nachrichten, haben Sie das gesehen?« Er säbelt in sein Rinderfilet. »Sehr gut«, murmelt er und nahm einen Schluck Wein. »Das ist einfach eine Frage der politischen Kultur. Ein Ossi hätte sich das nicht erlaubt, nicht mal der Gysi.« Er steckte sich den nächsten Bissen in den Mund. Nachdem die Teller abgeräumt waren und die Kellnerin Espressotassen und Wasserflaschen auf den Tisch gestellt hatte, sagte Möller, »Wir sollten anfangen.« »Fang du an, Daniel«, sagte Murat. Frau Rüther war schließlich noch vor Kohn eingeschleust worden, und es war sinnvoll, bei all dem Durcheinander chronologisch vorzugehen. Die gegenwärtige Situation ist darauf zurückzuführen, dass zwei verdeckte Ermittler, einer vom BKA, einer vom LKA Frankfurt, unabhängig voneinander, auf eine bisher unbekannte Struktur der organisierten Kriminalität gestoßen sind. Es geht um den Verkauf von Drogen, hauptsächlich Kokain. Wir machen diese Organisation für den Mord an Thomas Vorrüther verantwortlich. Schliem nickte. Ich skizziere kurz die Vorgeschichte. Vorrüther, den wir vom BKA ausgeführt haben, hat für uns verdeckt gegen eine Baufirma in Mannheim ermittelt. Wir hatten ihn dort über einen Subunternehmer eingeschleust. Vorrüther konnte sich profilieren und nach einiger Zeit dorthin wechseln, wo wir ihn eigentlich haben wollten. In einen Nachtclub, der für diese Baufirma Geld wäscht. Nach 2 Monaten haben die ihn dann zu Geschäftspartnern nach Berlin geschickt, der sogenannten Budak-Gruppe. Das sind Zuhälter, die einige Clubs und Nachtlokale mit Frauen und Drogen beliefern. In Berlin hat er dann Kontakt zu jener Organisation bekommen, um die es hier geht. »Was ist mit den Ermittlungen gegen diese Baufirma?«, fragte Schliem. »Das hat eine andere Ermittlungsgruppe übernommen«, erklärte Möller. »Der erste Kontakt zwischen den Budak-Leuten und dieser neuen Organisation lief folgendermaßen. Vorrüther hat das eher zufällig miterlebt. Ein Mann, Typ Versicherungsvertreter, kam in einen von deren Läden und machte ihnen ein Angebot. 1 Kilogramm reinstes Kokain zu einem unglaublich günstigen Preis. Die erste Lieferung gab es zudem gratis. Das ist doch nicht schlecht. Ein ganzes Kilo für lau? Die Budak-Leute waren natürlich zuerst misstrauisch, aber welches Risiko gingen sie denn ein? 1 Kilogramm behielten sie auf jeden Fall. Einen verdeckten Ermittler mussten sie bei dieser Menge nicht fürchten, das wussten sie. Also ließen sie sich auf den Deal ein. Und fortan war man im Geschäft. In bestimmten Abständen tauchte dieser Vertreter auf und fragte, ob es Bedarf gäbe. Wenn ja, ließ er sich eine Provision auszahlen und verschwand wieder. Erst ein paar Tage später wurde mitgeteilt, wann und wo die Ware übergeben werden sollte. Es waren immer 1-Kilogramm-Deals. Und die Lieferanten waren in beiden Fällen, bei denen Verrüter anwesend war, unterschiedliche Leute. Mit der Bezahlung lief es ebenso. Niemals bei Lieferung, sondern immer ein paar Tage später. Dabei wechselten sie die Übergabeorte und auch die Empfänger. Diese Art des Ablaufs ist für uns vollkommen neu. Sowas gab es unseres Wissens noch nicht. Tja, und weitere Informationen haben wir nicht. Murat zupfte an seinem Ohrläppchen. Bei unserem anderen Ermittler lief es praktisch genauso. Wir, also das heißt das LKA Frankfurt, waren an den Hells Angels dran. Wir konnten unseren Mann über eine Anwaltslegendierung bei denen einschleusen. Er hat sie vor allem in Finanzangelegenheiten beraten und war schließlich in größere Transfers auf Auslandskonten involviert. Von welchen Summen sprechen wir hier? Fragte Schliem. Ein paar Millionen. Die Anklage wird bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt vorbereitet. In der Zeit bei den Rockern konnte sich unser Mann einen Vertrauensbonus aufbauen, ohne zuvor die übliche Aufnahmeprozedur zu durchlaufen. Das Vertrauen war so groß, dass sie unseren Ermittler mit einbezogen, als bei den Angels auch so ein Vertreter mit eben jenem Angebot wie auch bei den Budaks auftauchte. Koks-Deal zum Spitzenpreis, erste Lieferung umsonst. Gehen Sie davon aus, dass das ein und dieselbe Person war, dieser Vertreter? Nein, mit Sicherheit nicht. Das passt nicht zum zeitlichen Ablauf. Und auch in der Personenbeschreibung gibt es Unterschiede. Konnten Sie einen der Beteiligten identifizieren? Nein. Welche Erkenntnisse konnten Ihre Ermittler bis jetzt zusammentragen? Nichts weiter. Mehr Informationen haben wir nicht. Ich habe im Bericht gelesen, dass Sie mit konkretem Material eines Ihrer Ermittler rechnen. Ja, das Material ist angekündigt, hat uns aber noch nicht erreicht. Was heißt das? Es gibt da ein Kommunikationsproblem. Machen wir erstmal weiter, sagte Möller. Wie gesagt, dieser Vertreter hat den Rockern praktisch denselben Deal vorgeschlagen wie den Budak-Leuten. Nur ist er hier mit 2 Kilo eingestiegen. Bei der Übergabe war unser Mann nie dabei, aber er wurde von den Rockern sehr genau informiert. Was er da erfahren hat, deckt sich 1:1 mit den Informationen von Verrüter. Warum hier die größere Menge? Vermutlich, weil die Angels etablierter sind, warf Trämann ein. Genau. Vor 6 Wochen hat dieser Vertreter dann direkten Kontakt zu unserem Ermittler aufgenommen und ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, von jetzt an für ihn zu arbeiten. Der hat ihn abgeworben? Tja, für uns war das ein Dilemma. Ist schließlich nicht ganz einfach, einen Ermittler bei den Rockern zu etablieren. Ich muss überhaupt sagen, also, das mit diesem Verrüter ist ja schon eine Bombenleistung. Das gibt's selten, dass man einen Beamten so tief reinbekommt. Aber was Ihren anderen Agenten angeht, dass Sie den so dicht an die Rocker rangespielt haben, das ist herausragend. Danke, sagte Murat. Dieser Vertreter hat unserem Ermittler viel Geld geboten, wenn er für ihn arbeiten würde. Es sollte auch keine Drecksarbeit sein, reine Vermittlertätigkeit. Er hat auf unseren Mann einen sehr seriösen und glaubwürdigen Eindruck gemacht. Dabei war immer klar, dass es um kriminelle Geschäfte ging. Aber die sollten mit absoluter Professionalität durchgezogen werden. Interessant. Das fanden wir auch. Was glauben Sie, war der Grund, warum Ihr Ermittler angeworben wurde? Was hat ihn für die so interessant gemacht? Er war wohl deshalb in deren Fokus gerückt, weil er so dicht bei den Rockern war, ohne selbst einer zu sein. Und dann liegt es auch sicher an seiner Sprachbegabung. Wie meinen Sie das? Der spricht mehrere Sprachen, fließend. Englisch, Russisch, Bosnisch, Albanisch und noch mehr. Das kann ein Pfund sein, wenn man Geschäftsbeziehungen ins Ausland knüpfen will. Exzeptionell. Deshalb haben wir auch entschieden, dieses Risiko einzugehen. Wir wussten ja praktisch nichts über diese Organisation. Außerdem musste das von heute auf morgen losgehen. Wir hatten kaum Zeit, die Sache vorzubereiten. Unser Mann hat gerade mal 2 Tage, sich zu entscheiden. Er hat einen letzten Anruf abgesetzt, sich von uns grünes Licht geholt und war drin. Schliem nahm einen Schluck Wein. Hatte ich das richtig verstanden? Die Ermittlungen von diesem Vorhüter und ihrem anderen Mann liefen parallel, ohne dass sie voneinander wussten? Ja, richtig. Wir haben über einen Routineabgleich erfahren, dass beide Männer offenbar in Kontakt mit derselben Organisation stehen. Und nach diesem Abgleich wurde dann diese Soko zusammengestellt, fügte Richter hinzu. Wie genau läuft die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Ermittler? Ja, das ist das Hauptproblem. Wir wussten zwar, dass unser Mann seine Handys abgeben musste und wir auf E-Mails angewiesen sind oder Voicemails oder Anrufe, wenn er mal unbeobachtet ist. Doch offenbar ist er nie unbeobachtet. Dieser Vertreter hat unseren Mann das zwar angekündigt, aber dass die 24 Stunden am Tag zusammenkleben würden, hat man nicht gedacht. Das macht die Kommunikation natürlich äußerst schwierig. Wir befinden uns zurzeit in einer Art Funkloch. Und wie ging's weiter? Uns wurde das Risiko allmählich zu hoch. Deshalb haben wir uns eine Bergungsaktion überlegt, um unseren Mann rauszuholen, möglichst ohne ihn zu verbrennen. Dazu war eben diese Schwarzarbeiter-Razzia gedacht. Wir haben ihm Nachrichten geschickt und einen weiteren verdeckten Ermittler angesetzt, der ihn auftreiben und zusätzlich über diese Aktion, also diese Razzia, informieren sollte. Hat er ihn gefunden? Ja. Und leider ist unser Mann nicht gekommen. Und auch das Material, das er rausschicken wollte, ist bislang nicht aufgetaucht. Schliem blättert in den Papieren. Es gibt hier irgendwo einen Hinweis, dass Ihr Ermittler anwesend war, als Vorhüter erschossen wurde. Ja, die Möglichkeit besteht. Wissen Sie, was der Anlass des Treffens war, bei dem Vorhüter erschossen wurde? Laut Vorhüter stand angeblich eine Schlichtung bevor. Aber was das konkret bedeutet, wissen wir nicht. Es wird noch besser. Wir können nicht mal ausschließen, dass Vorhüter mit der Waffe jenes Ermittlers erschossen wurde, sagte Richter. Ach du Scheiße, entfuhr es Schliem. Und wann haben wir da Gewissheit? Morgen Abend. Schliem nippte an seinem Weinglas. Also das ist schon spektakulär. Was meinen Sie? Womit haben wir es hier zu tun? Mit ein paar Arschlöchern, die eine Tonne Koks rumstehen haben und das Zeug abverkaufen, sagte Möller. Schliem schmunzelte. Ach ja, so simpel? Passt das zur Geschichte mit den Vertretern? Alles Masche. Aber die Sache mit den Sprachen, das könnte doch darauf hindeuten, dass die Gruppe expandieren will. Die wollen das Zeug loswerden. Die brauchen viele Abnehmer und sind clever genug, sich nicht an eine einzige Gruppe zu binden. Und die wissen auch, dass sie den Markt nicht überschwemmen dürfen. Und wer sind diese Vertreter? Deutsche? Ich gehe davon aus. Dafür spricht auch die Abwerbung des Frankfurter Ermittlers, meinte Möller. Genauso gut könnten da aber auch noch ein paar Russen oder Türken oder was weiß ich dabei sein. Woher wissen Sie, dass die eine Tonne rumstehen haben? Weil die sonst versuchen würden, größere Mengen zu verkaufen und den Stoff nicht so weit streuen würden. So ganz blöd sind die nicht. Und woher stammt der Stoff? Südamerika? Woher sonst? Ich vermute, dass die beim Zoll was abgezweigt haben. Aber noch haben wir keine Proben, kriegen wir aber. Murat wusste nicht, ob Möller den Ball absichtlich flach hielt oder ob das tatsächlich seine Überzeugung war. Er konnte auch nicht in den Gesichtern der anderen lesen, was die dachten. Für Murat stand allerdings außer Frage, dass sie es hier mit einem regelrechten Netzwerk zu tun hatten, das drauf und dran war, den gesamten Markt an sich zu reißen. Das hieß dann aber auch, dass sie keine Tonne rumstehen hatten, sondern dass sie über einen Kanal verfügten, der sie zuverlässig und dauerhaft mit Ware belieferte. Das Einzige, was bislang fehlte, es war noch kein Krieg ausgebrochen. Dramatische Verschiebungen des Marktes konnten nicht durchgeführt werden, ohne dass die, die draußen blieben, sich zur Wehr setzten. Vielleicht war das Kohns Aufgabe, einen Krieg verhindern. Was ich nach all den Jahren, die ich jetzt dabei bin, sagen kann, ist Folgendes, fuhr Möller fort. Je größer der Profit, desto banaler das Modell. Wir haben es hier nicht mit irgendwelchen Supergangstern zu tun und sollten uns auch nicht von diesem Vertreterscheiß blenden lassen. Dieser Hokuspokus um die Bezahlung, dass alles indirekt läuft. Wozu eigentlich? Wenn man mir Top-Ware zu einem Top-Preis anbietet, will ich die Geschäftsbeziehung vertiefen und nicht kaputt machen, oder? Murat schüttelte unmerklich den Kopf. Möllers Ausführungen ließen außer Acht, dass diese Vertreter eine Provision kassierten. Waren die Vertreter und die Lieferanten Teile ein und derselben Organisation? Oder handelte es sich eher um ein Joint Venture? Morat glaubte eher Letzteres. Dann war Vertreter aber nicht die richtige Bezeichnung. Vermittler war treffender. Eine Schaltstelle zwischen Verkäufer und Kunde, ein völlig neuartiges Geschäftsmodell. Fast wie eBay, nur ohne Auktion, der Preis stand fest. Die Vermittler führten lediglich Käufer und Verkäufer zusammen und kassierten dafür Provisionen. »Wie geht es jetzt mit dem anderen Ermittler weiter?«, fragte Schliem. Möller sah zu Murat. »Tatsächlich bleibt uns nicht viel mehr als zu warten.« »Das ist ziemlich wenig.« »Ja.« »Vertrauen Sie Ihrem Mann?« »Absolut. Mit der Labilität von Frau Rüther ist hier nicht zu rechnen. Mein Mann ist stabil. Wenn er sich jetzt nicht meldet, hat das einen triftigen Grund. Warum ist er nicht bei der Razzia erschienen?« »Weil ein übergeordnetes Interesse ihn dazu bewogen hat?« »Sie können sicher sein, dass er ausschließlich den Erfolg der Operation im Sinn hat, sonst nichts.« »So viel Vertrauen habe ich nicht mal von meiner Mutter bekommen«, sagte Daniel Richter. »Du gehst mir auf den Senkel, Daniel.« »Was soll das heißen?«, fragte Schliem. »Bei Frau Rüther waren wir uns auch erst sicher, aber dann ist ihm offenbar die professionelle Distanz verloren gegangen«, erklärte Trämann. Schliem winkte nach der Kellnerin, aber die war schon wieder draußen. »Und tschüss.« Er wandte sich wieder an die Soko. »Welche Spuren haben Sie in diesem Imbiss sichergestellt? Gibt es Ermittlungsansätze?« »Wir haben DNA-Spuren von unserem Undercover-Agenten gefunden«, sagte Murat. »In seiner Scheiße«, warf Richter ein. »Wer geschossen hat, scheißt danach nicht«, meinte von Ahn. »Vielleicht davor«, murmelte Richter. »Es gibt noch weitere DNA-Spuren, aber die können wir niemandem konkret zuordnen«, fuhr Murat fort. »Auch ob sie von einem der vier stammen, ist unklar. Was war der Grund für die Exekution? Dass Frau Rüther Polizist war?« »Ja, da schwimmen wir. Einiges spricht dafür, aber genauso viel auch dagegen. Und, wie wollen Sie vorgehen?« »Tja, jetzt sollten wir uns erstmal darüber unterhalten«, sagte Lang, »ob wir in der Sache auch zusammenkommen, Dr. Schliem.« Alle Augen waren auf den Bundesanwalt gerichtet, der aussah, als legte er gerade ein Osterei. Er nahm die Brille ab, putzte, schob sie auf die Nase und nickte. »Gut«, sagte Möller und lächelte. »Also, wir setzen bei der Budak-Gruppe an, und zwar gleich mit dem großen Lauschangriff. Dann geht's weiter, mit all den Läden, in denen sich unsere Ermittler mit den Geschäftspartnern getroffen haben. Und wir müssen rauskriegen, wo sich Murats Ermittler in Berlin versteckt hält, wenn er überhaupt noch hier ist. Stellt sich auch die Frage, wie der Mord im Milieu aufgenommen wurde«, warf Murat ein. »Da könnte es Bewegungen geben, die aufschlussreich sind.« »Wie sieht es mit den Befragungen rund um diesen Imbiss aus?«, fragte Schliem. »Nix«, sagte Richter, »das ist tot.« »Nun, ich hielt es für vernünftig, da nochmal nachzuhaken.« »Die Spuren sind tot«, sagte von Ahn. »Das hat die Mordkommission schon versucht, da kommt nichts mehr.« »Geben Sie mal nicht so schnell auf. Wenn ich die Sache übernehme, werden Sie dafür auch die nötigen Leute kriegen. Aber das will ich dann auch in den Akten sehen.« »Trämann kümmert sich drum«, versprach Möller. »Gut. Und weiter, wie gehen wir jetzt strategisch vor?« Schliem dachte einen Augenblick nach. »Ich denke, wir machen das so. Ich setze das Verfahren zunächst in Beobachtung. Das heißt, erstmal gehen die Akten zurück an die Berliner Staatsanwaltschaft.« »Nix da«, Möller wurde laut. Schliem zuckte unmerklich zusammen. »Warten Sie!« »Nein, ich will nicht, dass diese Idioten mir in die Ermittlungen reinfummeln.« »Passen Sie auf, am Montag müssen die Akten in Berlin auf dem Tisch liegen. Schon morgens habe ich angekündigt, dass ich das Verfahren wegen des Verdachtes auf internationale Verbindungen in Beobachtung setze. Bis dahin können Sie also nicht aktiv werden. Im Laufe des Tages stellen mir Ihre Leute dann was zusammen, was diesen Verdacht untermauert. Und wenn das ein bulgarischer Schafskäse ist, den Sie irgendwo gefunden haben. Am Dienstag haben wir das Verfahren dann endgültig bei uns.« Lang grinste und hob den Daumen. Schliem hielt die Akte hoch, die Trämann ihm hingeschoben hatte. »Ist das Material auf dem aktuellsten Stand?« Trämann nickte. »Und was ist mit diesem Toten vom Dach? Das habe ich nicht ganz verstanden.« »War ein Unfall«, sagte Richter. »Sollten Sie da Ermittlungen einleiten wollen, müssen Sie das zügig veranlassen. Wissen wir, wer der Tote ist?« »Nee, wir schicken Anfragen raus. Nach allem, was ich in der Akte gefunden habe, scheint das nicht nötig zu sein. Da gibt's ja auch die Aussagen vom SEK. Nee, meinetwegen müssen wir das nicht hochkochen.« »Haben Sie schon einen bestimmten Ermittlungsrichter im Auge?«, fragte Möller. »Wir werden erhebliche Mittel benötigen.« »Der Bosdorf«, sagte Schliem. Der ist meine erste Wahl, der unterschreibt alles, was ich ihm vorlege. Da können wir dann wirklich aus dem Vollen schöpfen. Nächste Woche werde ich dann selbst nach Berlin kommen, um ganz dicht dran zu sein. Möllers Miene blieb ausdruckslos, aber alle von der Soko wussten, was er dachte. Hervorragend, sagte Lang in die Stille. Und während Schliem die Ärmel des Sackos herunterstreifte, fing von Ahn plötzlich an zu lachen. Er steckte alle anderen an, nur Schliem guckte verständnislos in die Runde. Wissen Sie, sagte Trämann, immer wenn ich neben Simon sitze, kann ich sicher sein, dass er mir irgendwann seine Hand auf den Oberschenkel legt. Was? Rief von Ahn. Das Gelächter am Tisch wurde lauter. Schliem stand auf und verabschiedete sich bei jedem mit Handschlag. Zu Möller sagte er, auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Dann verließ er bestens gelaunt den Raum. Möller sah ihm nach. Goldjunge. Ich dachte, jetzt kommt noch Fußball, sagte Lang. Murat war gespannt, wie Möller sich verhalten würde, wenn Schliem tatsächlich anrückte. Er selbst hatte kein Problem damit. Vielleicht war ja Schliem offen für seine Überlegungen.